Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran.
Weiter geht's mit Der Tag des Opritschniks von Wladimir Sorokin. Gelesen von Stefan Kaminski.
In der Maria-Himmelfahrtskathedrale ist es dunkel, warm und feierlich wie immer. Kerzen brennen, die goldenen Ikonenbeschläge glänzen. Der Leuchter in der Hand des schmalschultrigen Popen Vater Juvenalius blagt. Es tönt sein dünnes Stimmchen. Der Bass des schwarzbärtigen dicken Diakons im Kliros hält dagegen. Wir stehen in gedrängten Reihen, die ganze Moskauer Apritschnina. Auch der Alte ist da und Jerocha seine rechte Hand, sowie Massol die linke. Dazu die komplette alte Garde, zu der ich gehöre. Und der große Rumpf und die jungen Spunde. Nur der Gasudar fehlt. Montags gibt er uns eigentlich meistens die Ehre, verrichtet mit uns gemeinsam das Gebet. Doch heute ist unsere Sonne nicht da. Staatsangelegenheiten werden unseren Gasudaren in Atem halten. Falls er nicht gerade in seiner Hauskirche der Maria Gewandniederlegung für das heilige Russland betet. Des Gasudaren Wille ist triftig und unergründlich. Und das ist gut so. Heute ist ein normaler Montag, der Gottesdienst darum ein ganz gewöhnlicher. Epiphanias liegt hinter uns, da wir mit dem Schlitten über die Moskwa fuhren, das mitgeführte Kreuz in den Jordan, sprich das Eisloch unter der silbernen, mit Fichtenwedeln umrankten Laube senkten, Babys getauft wurden, wir selber auch ein paar Mal im eisigen Wasser untertauchten, Kanonen abfeuerten, das Haupt beugten vor dem Gasudaren und der Gasudarin, und hernach ward getafelt im Facettenpalast mit der Kreml-Suite und im engsten Kreis. Jetzt kommen bis zum Fest der Darstellung des Herrn keine Feiertage mehr. Ein Werktag am anderen. Es gibt viel zu tun.
Gott stehe auf, dass seine Feinde zerstreut werden,
liest Vater Juvenalius. Wir schlagen das Kreuz und verneigen uns. Ich bete zu meiner Lieblingsikone, Spas Jeroje Oka, dem Erlöser mit dem grimmigen Auge. Mein Blick hält dem Seinen, dem Unverwandten, nicht stand. Furchtgebietend ist unser Erlöser, unerbittlich sein Gericht. Aus der rüden Strenge seiner Augen gewinne ich Kraft für den Kampf, befestige meine Gesinnung, erziehe meinen Charakter, schüre den Hass auf die Feinde, schärfe meinen Verstand. Auf dass die Widersacher des Herrn und unseres Gasudaren zerstreut werden.
Und gewähre uns den Sieg über die Feinde?
Feinde gibt es Sonderzahl, das ist wohl wahr. Kaum dass Russland aus der grauen Asche erstanden und zu sich gekommen war, kaum dass vor 16 Jahren Nikolai Platonowitsch, unseres Gasudaren lieber Vater, den ersten Stein zum Fundament der Westmauer gelegt und wir begonnen hatten, uns das äußere Fremde vom Halse zu halten und den inneren Schweinehund, schon kamen die Feinde aus allen Ritzen gekrochen als ein giftiges, tausendfüßiges Geschmeiß. Fürwahr, eine große Idee gebiert einen gewaltigen Widerstand. Feinde, äußere wie innere, hatte unser Staat zu allen Zeiten. Doch nie zuvor hat sich der Kampf mit ihnen so zugespitzt wie in der Periode der Auferstehung des heiligen Russland. Nicht wenige Köpfe sind in diesen 16 Jahren auf der Schädelstätte beim Kreml gerollt. Nicht wenige Züge voll mit Staatsfeinden und ihrer Sippschaft hinter den Ural gedampft. Nicht wenig rote Hähne haben auf den Dächern ach so hoher Herren im Abendlicht gekräht. Nicht wenige Wojewoden auf der Streckbank in der geheimen Kanzlei gefurzt. Nicht wenige anonyme Briefe sind im Postkasten der Abteilung Schuld und Sühne auf der Lubjanka gelandet. Nicht wenigen Geldschneidern war das Maul mit ihren schändlich gehorteten Scheinen gestopft. Nicht wenige Sekretäre hat man gar heiß gebadet. Nicht wenige fremdländische Gesandte mit den drei gelben Merins den Schandwagen aus der Stadt hinaus befördert. Nicht wenige Zeitungsschreiber mit Entenfedern im Arsch vom Fernsehturm Astankino gestürzt. Nicht wenige aufwieglerische Federfuchser in der Moskwa ertrinkt. Nicht wenige Bojarenwitwen nackt und ohnmächtig im räudigen Schafspelz ihren Erzeugern vor die Tür geworfen. Und jedes Mal, wenn ich mit einer Kerze in der Hand in dieser Kathedrale stehe, befällt mich derselbe heimliche, aberwitzige Gedanke. Was, wenn es uns nicht gäbe? Käme unser Herr und Gebieter denn auch so zurecht? Allein mit den Strelitzen, der geheimen Kanzlei und dem Kreml-Wachregiment? Und während der Chor singt, gebe ich mir selbst leise flüsternd die Antwort. Nein. Ein alltägliches Mittagessen im Weißen Palais. Wir sitzen an langen Tischen, blankes Eichenholz. Die Diener tragen auf. Quass von Zwieback, dicke Kohlsuppe, Roggenbrot, gesottenes Rind mit Lauch, Grützbrei. Beim Essen wird leise gesprochen. Wir reden über das, was ansteht. Dabei kommen unsere tonlosen Glöckchen ins Schaukeln. Jeder Flügel der Aprichnina hat so sein Programm. Jemand hat in der geheimen Kanzlei zu tun, der andere in der Gelehrtenkanzlei, noch wer in der Auswärtigen oder der Handelskanzlei. Bei mir liegt heute dreierlei an. Als erstes muss ich mir die Gaukler und Faxenmacher vorknüpfen, ihre neue Nummer zum Festkonzert abnehmen. Als zweites einen Stern auslöschen. Als drittes, in besonderer Angelegenheit, die Wahrsagerin Praskovja zu Tabol aufsuchen. Ich sitze auf meinem angestammten Platz, dem vierten rechts vom Alten, ein Ehrenplatz. Nur Schiljet, Samosja und Jerocha sitzen noch näher zu ihm. Unser Ältester ist ein stattlicher, kräftiger Mann mit jugendlichen Gesichtszügen, obgleich vollständig ergrautem Haar. Es ist eine Freude, ihm beim Essen zuzusehen. Wie ruhig er tafelt, wie gründlich. Der Alte ist unser Fundament, die Pfahlwurzel. Auf ihm ruht die ganze Aprichnina. Ihm als Erstem hat der Gasudar die Sache seinerzeit anvertraut. Auf ihn konnte das Staatsoberhaupt sich in schweren, für Russland schicksalhaften Zeiten stützen. Das erste Glied in der eisernen Kette der Aprichnina war er. Bei ihm hakten die anderen Glieder sich ein, wurden zusammengeschmiedet, verschmolzen zum großen Ring, bewehrt mit spitzen nach außen gerichteten Dornen. Mit diesem Ring gelang es dem Gasudaren, das siechende, faulende, bröckelnde Land wieder an sich zu ziehen. Den wunden, blut- und wasserschwitzenden Bären. Und der Bär gesundete an Fleisch und Knochen. Die Wunden verheilten, er setzte Fett an, die Krallen wuchsen. Weil wir ihm zur Ader gelassen, ihm das kranke, vom Feinde vergiftete Blut entzogen haben. Nun brüllt er wieder, der russische Bär, sodass die ganze Welt ihn hören kann. Nicht bloß in China und Europa. Auch in Übersee lässt sein Gebrüll aufhorchen. Ich sehe den Faustkeil des Alten rot blinken. Bei Tisch wird nicht ferngesprochen. Alle Faustkeile sind ausgeschaltet. Das rote Lämpchen heißt, der Gasudar hat ein Anliegen. Unser Alter hebt seinen dukatengoldenen Keil ans Ohr. Er klirrt gegen das Glöckchen. Zu Diensten, mein Gasudar. Alles am Tisch verstummt zugleich. Nur der Alte spricht. Jawohl, mein Gasudar. Verstanden. Wir sind schon unterwegs, mein Gasudar. Der Alte steht auf. Ein schneller Blick geht über uns hinweg. Wagul, Kamjaga, Tjaglo, mitkommen. Ah ja. Der Stimme des Alten höre ich an, dass etwas passiert sein muss. Wir stehen auf, bekreuzigen uns und verlassen den Saal. Daran, wen der Alte ausgesucht hat, lässt sich erkennen, dass eine Gedankenarbeit bevorsteht. Alle vier haben wir Hochschulbildung. Wagul hat im heiligen Petrograd Kämmerei studiert, Tjaglor in Nizhny Novgorod Bücherherstellung betrieben und ich bin von Stufe 3 der historischen Abteilung der Moskauer Staatlichen Universität Michailo Lomonossow zur Aprichnina gegangen. Aber was heißt gegangen? Zur Aprichnina geht man nicht. Die sucht man sich nicht aus. Sie ist es, die dich aussucht. Oder noch genauer, wie der Alte zu sagen pflegt, wenn er ein bisschen gesüffelt und geschnüffelt hat. Zur Aprichnina wird man getragen wie von einer Welle. Und wie das geht. Die Welle trägt dich, dass dir der Kopf davon schwirr wird, das Blut in den Adern wallt, rote Blitze vor den Augen zucken. Doch genauso schnell kann diese Welle dich auch wieder hinaustragen. Das geht ganz flott. Und es ist unwiderruflich. Und ärger als der Tod. Aus der Aprichnina herauszufallen ist, als verlöre man beide Beine. Und wird den Rest seines Lebens nicht mehr gehen, sondern kriechen müssen. Wir treten ins Freie. Vom Weißen Palais bis zum roten Domizil des Gasudaren ist es ein Katzensprung. Doch der Alte biegt ab zu den Merins. Die Unterredung wird also nicht im Kreml sein. Wir steigen jeder in seinen Wagen. Der vom Alten ist ein Prachtstück. Breit und flach, großäugig, drei fingerdicke Scheiben. Eine gute Arbeit der chinesischen Meister. Ein Tetsuode, so heißt bei ihnen, was wir Spezialanfertigung nennen. An der Stoßstange hängt der Kopf eines Schäferhundes, am Kofferraum der stählerne Besen. Der Alte lenkt den Wagen in Richtung Erlösertor. Wir fädeln uns hinter ihm ein. fahren durch die Absperrung der Strelitzen zum Tor hinaus auf den schönen Platz. Heute ist Markttag. Die Stände nehmen fast den ganzen Platz in Beschlag. Die Marktschreier schreien, der Spietenschenk pfeift, die Kalaschbäcker brummen im Bass, die Chinesen gellen im hohen Singsang. Es herrscht frostiges Sonnenwetter. Über Nacht hat es frisch geschneit. Frohsinn herrscht hier, wo unser Land seinen Mittelpunkt hat. Beschwingtheit. Als Junge habe ich den Platz noch ganz anders gekannt, nämlich als den roten, hart und streng, furchteinflößend, mit einem granitenden Klotz in der Mitte, worin die Leiche dessen lag, der einst die roten Wirren angezettelt. An seiner Seite klebte ein Friedhof, da lagen die Spießgesellen begraben. Ein finsterer Anblick. Der liebe Vater unseres Gasodaren hat den Granitklotz wegräumen und die Leiche des schieläugigen Unruhestifters in der Erde verscharren lassen. Auch der Friedhof kam weg. Anschließend befahl er, die Kremlmauern weiß zu tünchen. Und nun erst konnte der Mittelpunkt unseres Landes werden, was sein Name vorgibt. Denn das alte russische Wort Krasny bedeutete nicht rot, sondern schön. Und das ist gut so. Wir halten auf das Hotel Moskwa zu, fahren die Machawaja entlang, am Nationalnaja vorbei, dem Bolschoi und dem Mali-Theater, dem Metropolia, bis wir auf dem Ljubljanskaja Ploschad herauskommen. Dachte ich's mir doch, dass die Unterredung in der geheimen Kanzlei stattfinden wird. Im Kreis fahren wir auf die andere Seite des Platzes um das Maljuta Skuratov-Denkmal herum. Da steht er, unser Ahnherr in Bronze, schneebepudert, klein und gebeugt, stämmig mit langen Armen und diesem starren, durchdringenden Blick unter buschigen Brauen hervor. Aus der Tiefe der Jahrhunderte blickt er zu uns nach Moskau herein. Und sein staatsmännisches Auge zuckt nicht, da es herabschaut auf uns, die Erben des gewaltigen Werks, das er und seine Aprichnina einst in Angriff nahmen. Maljuta schaut und schweigt. Wir fahren an das linke Tor heran. Der Alte hupt. Das Tor wird geöffnet. Wir rollen in den Innenhof, stellen die Autos ab, betreten die geheime Kanzlei. Jedes Mal, wenn ich unter ihre Gewölbe trete, den grauen Marmor mit den strengen Fackeln und Kreuzen, setzt mein Herz für einen Moment aus und klopft hernach anders. Besonders, es ist der Herzschlag der geheimen Sache, die den Staat im Innersten zusammenhält. Ein wackerer Kosakenhauptmann in fescher himmelblauer Uniform empfängt uns, erweist die Ehrenbezeigung, geleitet uns zu den Fahrstühlen hinauf in die oberste Etage und bis zum Kabinett des Vorstehers der geheimen Kanzlei, Fürst Terenti Bogdanovich Buturlin, ein enger Freund unseres Gasudaren. Wir treten ein. Voran der Alte, wir hinterher. Buturlin begrüßt uns. Der Alte wechselt mit ihm einen Händedruck, wir machen eine tiefe Verbeugung. Buturlins Gesicht ist ernst. Er lädt den Alten einen Platz zu nehmen, setzt sich ihm gegenüber. Wir nehmen hinter dem Alten Aufstellung. Das Gesicht des Vorstehers der geheimen Kanzlei kann einen das Fürchten lehren. Terenti Bogdanovich mag keine Scherze. Er hält sich mit Vorliebe an sein schwieriges, verantwortungsvolles Werk. Verschwörungen aufdecken, Spione und Verräter aufgreifen, staatsfeindliche Umtriebe im Keim ersticken. Jetzt sitzt er schweigend da, den Blick auf uns gerichtet, lässt eine Bußkette aus Elfenbein durch die Finger gleiten. Dann spricht er zwei Worte nur. Ein Spottgedicht. Der Alte sagt noch nichts, wartet ab. Auch wir stehen still und atmen nicht. Buturlin blickt uns forschend an. Dann fügt er hinzu, auf die Familie des Gasudaren. Der Alte fängt an, in seinem Ledersessel herumzurutschen, furcht die Stirn, knackt mit den kräftigen Fingern. Wir stehen hinter ihm wie vom Donner gerührt. Buturlin gibt ein Kommando, worauf sich die Vorhänge vor die Fenster ziehen. Es wird schummrig im Raum. Noch ein Kommando erteilt der Vorsteher der geheimen Kanzlei, und im Halbdunkel erscheinen schwebend die aus dem russischen Netz gezogenen Worte, glühen, schillern in der Dunkelheit.
Ein wohlmeinender Anonymus. Der Werwolf im Feuer. Feuerwehr, Pfaffen, Geheimpolizisten suchen verzweifelt nach einem Vermissten. Suchen per Funk, Steckbrief, Spürhund, was weiß ich. Einen Herrn Grafen, so um die 30. Mittelgroß, dunkelblond, stolz und verschlossen.
nachtblauer Smoking, sitzt wie angegossen. Schwerer Brillantring aus Gold, linke Hand, Ringkopf in Igelform. Sonst nichts bekannt. Stolz und verschlossen sind Grafen in Massen. Auch soll ein Smoking nach Möglichkeit passen. Und was den Ring betrifft, Geld drin zu schwimmen, ist eines Grafen ureigene Bestimmung. Wer also ist's, dass die Leute so hecheln? Was hat er ausgeheckt? Welches Verbrechen? Wen sucht ganz Moskau mit Macht zu ergreifen? Hört, was die Spatzen vom Dache so pfeifen. Fuhr einst für Bass ein Graf Koks im Rolls-Reuse, hockt wie ein Uhu im edlen Gehäuse. Äugend und blinzelnd mit finsteren Allüren, schmallippig pfeifend den Ritt der Walküren. Aber ein Feuer. Und auf dem Balkon steht die Markise von Y. Unten vorm Haus stehen die Leute und gaffen. Schaden vor Recht geschieht's denen, die raffen. Denen, die an sich ziehen, was letzten Endes uns gehört. Diebesgut, Ätsch, da verbrennt es. Der Graf aber handelt ohne zu säumen. Entsteigt dem Rolls-Royce und den düsteren Träumen, bietet dem Pöbel, dem Garstgen die Stirn, klimmt übers Fallrohr zu retten die Dirn. Dritter Stock, vierter Stock, ohne zu zagen, endlich der fünfte, wo Flammen schon schlagen. Balde schon greifen sie ohne Pardon nach der Markise auf dem schönen Balkon. Gott, dieser Anblick ist großes Theater. Um die Markise nackt und fahl wabern Schwaden, bläulichen Rauchs und dazwischen die Lohe, wirft einen Schein auf die Büste, die hohe. Sehet den Grafen, nicht faul unterdessen, hat er zu springen die Kühnheit besessen, ist Kopf voran in ein Fenster geschnellt, krach, regnet's Glas auf die glotzende Welt. Da kracht's schon wieder, bricht eine Tür, der Graf bahnt den Weg sich mit sicherem Gespür. Smoking zerrissen, Feuerschein rot, Publikum wispert, so ein Idiot. Dann ist der Retter am Ziel. Strafft das Rückgrat, zieht die Markise sanft an sein Chemisett. Wohl einer Dame, die dermaßen Glück hat. Qualmwolken ballen sich, es brennt das Parkett. Doch was ist das? Finger bohren sich in Brüste? Froschlippen saugen am milchweißen Bauch? Könnt einer glauben, der's besser nicht wüsste. Ein riesiger Phallus zerteilte den Rauch. Wer unten stand, saß mit entgeistertem Blick. Der Graf hat die Dame von hinten genommen! Brust gegen Brüstung, Gestöhn und Gerammel, bis Graf und Markise gingen auf in den Flammen. Nun mischt in den Rauch sich ein Brausen und Stäuben, Feuerwehren nahen, Bimmeln, Ohren betäubend, Wachtmeister pfeifen, die Gaffer sie weichen, Schutzhelme blitzen sich Leuchtmorsezeichen. Schon schwärmen aus sie wie kupferne Drohnen, Drehfeuerleitern gleiten nach oben, tollkühn trotz Teflon, mit Todesverachtung steigen die Männer in Feuersumnachtung und Wassermarsch auf Verderb und Gedeih. Spät kommt zum Hauptmann der alte Lakai, hängt ihm am Rocksaum, grad wie ne Klette.
Hilft, meine Herren, oh, ihr müsst sie retten.
Herren, wieso? In dem Feuer war niemand, spricht barsch der Hauptmann und nestelt am Riemen. Wir haben die Brandstätte streng inspiziert. Ihre Markise wurde nicht extrahiert.
Tränen vergießt der Lakai, rauft den Bart sich. Alles glotzt stumm auf den schwarzen Balkon. Da jault ein Motor hoch auf 180. Mit jault ein Hund, stirbt auf grauem Beton. Jedermann zuckt, starrt entgeistert ins Dunkel. Doch der Rolls-Royce, er entkommt unerkannt. Löst sich in Luft auf, nur kurz so ein Funkeln. Igelig blitzt da brillant an brillant. Feuerwehr, Pfaffen, Geheimpolizisten suchen verzweifelt nach einem Vermissten. Suchen per Funk, Steckbrief, Spürhund, was weiß ich? Einen Herrn Grafen, so um die 30.
Sie, meine werten Herren, die Sie unter Malachitsäulen sitzen, haben Sie diesen Werwolf nicht zufällig gesehen?
Die letzte Zeile erlischt. Das staatsfeindliche Poem löst sich in dunkle Luft auf. Die Vorhänge gehen hoch. Buturlin sitzt da und schweigt, die braunen Augen auf unseren Ältesten gerichtet. Der schaut sich nach uns um. Auf wen dieses Spottgedicht abzielt, ist sonnenklar. Ein Blick genügt und wir sind uns einig. Der düstere Graf mit dem Brillantigel am Ring ist niemand anderes als Graf Andrei Wladimirowitsch Urussow, der Schwiegersohn unseres Gasudaren. Professor für Prozessrecht, ordentliches Mitglied der Russländischen Akademie der Wissenschaften, Ehrenvorsitzender der Gelehrtenkanzlei, Vorsitzender des Russländischen Pferdebundes, Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung der Luftschifffahrt, Vorsitzender der Gesellschaft für den russischen Faustkampf, Busenfreund des Vorsitzenden der Kämmerei Ost, Besitzer des Südhafens, der Märkte Ismailowski-Rynok und Donskoi-Rynok, der Baugenossenschaft Moskauer Unternehmer, der Moskauer Ziegelei, Mitinhaber der westlichen Eisenbahn. Und auch die Anspielung auf den Malachit-Saal ist unzweideutig. Es handelt sich um einen neuen Saal, der direkt unter dem Kreml-Konzertsaal befindlich als Erfrischungsraum für den engsten Kreis und seine Vertrauten eingebaut wurde. Neu und deswegen neumodisch. Der Einbau des Malachit-Saales hat zu einer Menge staatsfeindlicher Fragen angestiftet. Oh ja, es hat Gegner gegeben.
Seid ihr Apritschniki nun im Bilde?
Fragt Buturin. Wir sind es, antwortet der Alte.
Fragt sich nur noch, wer der Verfasser ist.
Die Laus entkommt uns nicht, keine Bange, sagt der Alte und nickt. Dann fragt er nachdenklich sein Kinnbärtchen zupfend, weiß der Gasudar davon? Aber ja, ertönt die majestätische Stimme, und wir ergehen uns in einer tiefen Verbeugung, bei der die rechte Hand das Parkett berührt. Inmitten des Kabinetts ist das Antlitz des Gasudaren erstanden. Aus dem Augenwinkel gewahre ich den goldschimmernden Rahmen rings um das geliebte, schmale Gesicht mit dem brünetten Kinnbart und dem feinen Schnurrbart. Wir richten uns wieder auf. Der Gasudar mustert uns mit dem ausdrucksvollen, aufmerksamen, offenherzigen, eindringlichen Blick seiner graublauen Augen. Ein einmaliger Blick. Unverwechselbar. Ein Blick, für den ich, ohne zu zögern, mein Leben hingebe.
Er hat es gelesen, versetzt der Gasudar. Pfiffig geschrieben, das Ding.
Mein Gasudar, wir werden den Spottvogel finden, das versichere ich euch,
verkündet Buturin.
Daran zweifle ich nicht. Aber um ehrlich zu sein, Terenti Bogdanovich, nicht das ist es, was mich sorgt.
Was ist es, mein Gasudar?
Mich sorgt, mein Lieber, ob es nicht sein könnte, dass das, was in dem Poem steht, die Wahrheit ist.
Was genau, mein Gasudar?
Das Ganze.
Buturin denkt nach.
Mein Gasudar, da bin ich im Moment überfragt. Erlaubt ihr zuvor einen Blick in die Annalen der Feuerwehrbehörde zu werfen?
Dazu braucht es keine Annalen, Fürst,
erwidert der Gasudar. Seine klaren Augen durchschauen Buturin ganz und gar.
Hinreichend wären die Aussagen dessen, der bei dem Vorfall zugegen war.
Wen meint ihr, mein Gasudar?
Den Helden des Poems.
Buturin stutzt, wechselt mit dem Alten einen Blick, dessen breite Kiefer malen.
Mein Gasudar, eure Familienangehörigen zu verhören, sind wir nicht berechtigt,
gibt der Alte zu bedenken.
Ich will gar nicht, dass ihr irgendwen verhört. Ich will bloß wissen, ob das alles stimmt, was da geschrieben steht.
Wieder herrscht Schweigen im Kabinett. Nur das lichte Bild des Gasudaren flimmert in allen Regenbogenfarben.
Was ist? Hat's euch die Sprache verschlagen?
Fragt der Gasudar lächelnd.
Muss ich erst wieder nachhelfen?
Was wären wir ohne euch, mein Gasudar?
Bestätigt der gewiefte Buturin, den Kahlkopf neigend.
Na gut. Wenn ihr meint,
seufzt der Gasudar, holt tief Luft und ruft.
Andrei?
An die 15 Sekunden vergehen, bis rechts neben dem Antlitz des Gasudaren ein kleines Bild im blau-violetten Rahmen erscheint. Graf Urusow, Sein übernächtigtes, schicksalergebenes Gesicht lässt erkennen, dass er sich das Poem bereits angetan hat, zu wiederholten Malen.
Seid gegrüßt, Vater,
spricht der Graf und neigt den Kopf. Dicker Schädel auf kurzem Hals, große Ohren, flache Stirn, grobe Gesichtszüge. Das braune Haar ist am Scheitel schon licht.
Grüß dich, Schwiegersohn,
spricht der Gasudar, und seine graublauen Augen blicken ungerührt.
Hast du gelesen, was da einer über dich zusammengereimt hat?
Hab ich, Vater.
Und? Verdammt gut geschrieben, das Ganze, nicht wahr? Dabei jammern meine Schriftgelehrten immer, es gäbe bei uns keine guten Dichter.
Graf Urusow schweigt, beißt sich auf die schmalen Lippen. Sein Mund hat tatsächlich die Überbreite eines Froschmauls.
Nun sag doch mal, Andrei, ist das alles wahr?
Den Blick gesenkt, schweigt der Graf, seufzt und schnieft, dann haucht er vorsichtig.
Es ist wahr, mein Gasudar.
Das bringt nun auch den Gasudaren ins Grübeln. Er grübelt mit gefurchter Stirn. Wir stehen und warten.
Soll das heißen, du stehst wahrhaftig drauf, bei Feuer zu pimpern?
Jawohl, mein Gasudar,
sagt der Graf und nickt mit seinem schweren Kopf.
Na, sieh einer an. Gerüchte darüber sind mir schon früher zu Ohren gekommen, aber ich habe es nicht glauben wollen. Ich dachte, es wären Verleumdungen deiner Neider. So einer also bist du.
Mein Gasudar, ich kann euch alles erklären.
Wann hat das bei dir angefangen?
Mein Gasudar, ich schwöre euch bei allen Heiligen, beim Grabe meiner Mutter, schwöre ich...
Untersteh dich zu schwören,
sagt da der Gasudar, und zwar so, dass uns allen die Haare zu Berge stehen. Es ist kein Brüllen und kein Zähneknirschen, aber es wirkt wie glühende Zangen. Der Zorn des Gasudaren kann furchtbar sein. Und noch furchtbarer ist, dass unser Gebieter niemals die Stimme hebt. Graf Urusow ist kein Hasenfuß. Er ist Staatsmann, Hans Dampf in allen Gassen, ein Millionär, wie er im Buche steht, und leidenschaftlicher Jäger, der aus Prinzip nur mit Hirschfänger auf Bärenjagd geht. Aber vor dieser Stimme erbleicht auch er wie ein Gymnasiast der Unterstufe vor dem Schuldirektor.
Erzähl mir lieber, wann du dich solchem Laster zum ersten Mal hingabst.
Der Graf leckt sich die trockenen Froschlippen.
Mein Gasudar, das hat ganz zufällig angefangen, wie aus einem Zwang heraus, obwohl ich natürlich selbst schuld bin. Ich ganz allein, das gebe ich zu. Es ist eine Sünde. Ich bitte um Vergebung.
Erzähl der Reihe nach.
Gut, ich erzähle alles. Ich werde nichts verheimlichen. Mit 17 war das. Ich lief die Ordinka entlang und sah auf einmal, da brennt ein Haus. Und in dem Haus habe ich eine Frau schreien gehört. Die Feuerwehr war noch nicht da. Leute haben mir zu einem Fenster raufgeholfen und ich bin da rein, um ihr zu helfen. Und wie sie sich mir so an die Brust warf. Ich weiß nicht, mein Gasudar, was da mit mir passiert ist, wie eine Art Umnachtung. Dabei war die Frau wahrlich keine Schönheit im vorgerückten Alter. Ich habe sie jedenfalls dort vergewaltigt, mein Gasudar. Man hat uns im allerletzten Moment noch aus dem Feuer rausgezerrt. Ja. Und nach diesem Vorfall war ich wie umgewandelt. Ich konnte einfach an nichts anderes mehr denken. 4 Wochen später bin ich im heiligen Petrograd, gehe über die Litjeni und was sehe ich? Da brennt's schon wieder. Im 2. Stock. Meine Füße haben mich ganz von allein die Treppe raufgetragen. Ich habe die Tür aufgebrochen. Keine Ahnung, woher ich plötzlich diese Kraft dazu hatte. Drinnen war eine Mutter mit Kind. Das hielt sie gegen die Brust gepresst und stand brüllend am Fenster. Ich habe sie von hinten. Beim nächsten Mal Noch ein halbes Jahr später brannte in Samara der Schatzhof. Da waren wir, mein seliger Vater und ich, zur Messe hingefahren und deswegen.
Das genügt. Wo hat es beim letzten Mal gebrannt?
Bei der Fürstin Bablinskaja.
Wie kommt dieser Reimeschmied dazu, eine russische Fürstin als Markise zu titulieren?
Keine Ahnung, mein Gasudar. Vielleicht hat er etwas gegen Russland.
Verstehe. Und jetzt sag ehrlich, hast du den Brand selbst gelegt?
Der Graf erstarrt wie von einer Schlange gebissen, schlägt die Luchsaugen zu Boden, schweigt.
Ich frage dich, ob du dieses Haus angesteckt hast.
Der Graf tut einen tiefen Seufzer.
Euch zu belügen, fiele mir schwer, mein Gasudar. Ich tat es.
Ein Weilchen schweigt der Gasudar. Dann spricht er:
Über den Laster mag ich nicht richten. Jeder von uns hat vor Gott Rechenschaft abzulegen. Aber die Brandstiftung verzeih ich dir nicht. Verpiss dich.
Urusovs Antlitz erlischt. Wir fünf sind wieder mit dem Gasudaren allein. Seine Stirn ist umwölkt.
Puh,
seufzt der Gasudar.
Und so einem Schwein habe ich meine Tochter anvertraut.
Wir sagen nichts.
Passen Sie auf, Fürst,
fährt der Gasudar fort.
Das ist eine innerfamiliäre Angelegenheit. Darum kümmere ich mich selbst.
Ganz wie ihr meint, Gasudar. Was machen wir mit dem Paskianten?
Verfahrt mit ihm nach Recht und Gesetz. Obwohl, vielleicht doch lieber nicht. Das könnte eine ungute Neugier anstacheln. Sagt ihm einfach, er soll so etwas fürderhin nicht mehr schreiben.
Zu Befehl, mein Gasudar.
Ich danke für eure Bereitschaft.
Wir dienen dem Vaterland,
intonieren wir mit einer Verbeugung. Das Bild des Gasudaren verschwindet. Wir schauen uns erleichtert an. Buturlin läuft im Kabinett auf und ab.
Was für ein Drecksack, dieser Urusov,
stößt er kopfschüttelnd hervor.
Sich so eine Blöße zu geben.
Bloß gut, dass nicht wir die Suppe auslöffeln müssen, bemerkt der Alte, sich den Bart streichend.
Trotzdem wüsste man gern, wer der Verfasser ist.
Das haben wir gleich, sagt Buturlin, geht zum Schreibtisch, nimmt dahinter Platz. Dann kommandiert er:
Schriftsteller zu mir!
Im nächsten Augenblick schweben 128 Schriftstellergesichter im Raum, alle gleich braun gerahmt und zu einem exakten großen Quadrat formiert. Darüber schweben drei größere Bilder. Der graubärtige Vorsitzende der Schriftstellerkammer Pavel Aljegow mit dem immer gleichen Märtyrerausdruck im aufgedunsenen Gesicht und seine beiden noch mehr ergrauten, mürrisch bedrippst reinschauenden Stellvertreter Anani Memser und Pavla Bassinia. Der trübe Ausdruck in diesen drei Gesichtern deutet darauf hin, dass sie sich über die Tragweite der anstehenden Unterredung im Klaren sind.
»Wir gehen dann mal, Terenti Bogdanovich«,
sagt der Alte und streckt dem Fürsten die Hand hin.
»Schriftsteller, das ist euer Fach.«
»Alles Gute, Boris Borisowitsch«, entgegnet Buturlin und legt seine Hand in die des Alten. Wir verbeugen uns zum Fürsten hin und folgen dem Alten nach draußen. In Begleitung desselben Hauptmanns wie vorhin laufen wir durch den Flur zurück zum Fahrstuhl.
»Hör mal, Kamjaga, wieso guckt dieser Aljegow eigentlich immer so miesepetrig? Hat er Zahnschmerzen oder was?«
fragt mich der Alte. »Sagen wir Seelenschmerzen, mein Ältester. Die Sorge um Russland.«
»Seelenschmerzen können nicht schaden«,
nickt der Alte.
»Was hat er denn geschrieben? Entschuldige die Frage, du weißt, ich bin kein Büchermensch.«
»Der russische Ofen im 20. Jahrhundert, ein dicker Wälzer. Ich hab ihn nicht bis zum Ende geschafft.«
»Öfen lob ich mir«,
sagt der Alte und seufzt.
»Besonders, wenn gefüllte Piroggen in der Röhre liegen. Wohin musst du jetzt?«
»In den Kremlpalast.«
»Ah ja«,
nickt er.
»Sieh nur genau hin. Diese Hanswürste führen was Neues im Schilde.«
»Das kriegen wir raus, mein Ältester«,
sage ich und nicke zurück. Der Konzertsaal im Kreml hat mich immer begeistert. Schon als ich vor 26 Jahren das erste Mal mit meinen seligen Eltern hier war und Schwanensee sah, in der Pause Pfannkuchen mit rotem Kaviar futterte und aus der Kantine auf Papas Faustkeil meinen Freund Pascha anrief, in die riesige Toilette pinkeln ging, auf der Bühne die märchenhaften Ballerinen in ihren schneeweißen Tütüs sah. Und jetzt, da meine Schläfen vom ersten Raureif überzogen sind, ist es immer noch so. Ein vorzüglicher Saal. Alles an ihm strahlt Festlichkeit aus. Für Staatsfeiertage wie gemacht. Alles wie es sein muss. Der Haken ist nur, dass auf der Bühne dieses gewaltigen Saales nicht immer die rechten Dinge vonstatten gehen. Staatsfeindliche Umtriebe dringen selbst bis an diesen Ort vor. Aber dafür sind wir ja da, um für Ordnung zu sorgen und die Umtriebe im Keim zu ersticken. Wir sitzen im leeren Zuschauerraum. Rechts von mir der Spielleiter. Links der Aufsichtsführende aus der geheimen Kanzlei. Vor mir Fürst Zabakin aus dem engsten Kreis. Hinter mir der Tischvorsteher der Kulturkammer. Alles ernstzunehmende, dem Staate verbundene Männer. Auf dem Programm steht das Konzert zum bevorstehenden Festtag. Machtvoll hebt es an mit brausenden Klängen. Das Lied vom Gassudaren lässt den halbdunklen Saal erbeben. Der Kremlchor macht seine Sache gut. In Russland hat man von jeher zu singen gewusst. Erst recht, wenn der Gesang von Herzen kommt. Das Lied verklingt. Die wackeren Barden in ihren hübsch bestickten Hemden verneigen sich. Die Jungfern in Sarafan und Häubchen tun es ihnen nach. Auch die Weizengarben, regenbogenschillernd, neigen sich uns noch ein wenig mehr zu. Auch die Weiden beugen sich noch tiefer über den wie geronnenen Fluss. Über allem eine naturecht strahlende Sonne. Man ist geblendet. Das ist gut. Das wird befürwortet. Von uns allen. Der langmähnige Spielleiter ist zufrieden. Das nächste Lied handelt von Russland. Auch hier kommen keine Fragen auf. Ein starkes Stück, vielmals erprobt. Anschließend ein historisches Tafelbild. Die Epoche Iwans des Dritten. Raue, schicksalsschwere Zeiten. Ein erbitterter Kampf ist entbrannt um das Heil des russländischen Staates, der noch jung und ungefestigt ist, eben erst auf die Füße gekommen. Blitz und Donner wüten. Die Krieger aus Iwans Heerscharen drängen durch die Bresche. Der Metropolit erhebt das Kreuz, auf dem der Widerschein des Feuers flackert. Das aufsässige Nowgorod, der Einheit Russlands widerstrebend, wird zur Raison gebracht. Die Abtrünnigen fallen auf die Knie. Doch ihr Großfürst Iwan Wassiljewitsch lässt Gnade walten. Sein Schwert rührt nur sachte an ihren schuldig geneigten Häuptern, da er spricht: »Kein Gegner bin ich euch, kein Todfeind, bin Vater euch, Schutzherr und weiser Pate, euch und dem ganzen großen Russenreich.« Glocken tönen, ein Regenbogen spannt sich über Nowgorod und ganz Russland, Vögel zwitschern am Himmel. Die Nowgoroder beugen das Knie, ihre Tränen sind Freudentränen. Ein gutes, ein wahres Stück. Nur sollte man die Krieger etwas breitschultriger aussuchen. Und der Metropolit könnte ruhig ein bisschen stattlicher sein. Auch gibt es im Hintergrund viel unnütze Zappelei. Und dass die Vögel so niedrig kreisen, lenkt die Aufmerksamkeit vom Wesentlichen ab. Der Spielleiter ist einverstanden mit unseren Bemerkungen, notiert sich etwas in seinen Block. Die nächste Nummer blättert eine traurige Seite unserer jüngeren Vergangenheit auf. Sie spielt in Moskau zu Zeiten der schlimmen weißen Wirren, auf dem Platz mit den drei Bahnhöfen. Wir sehen das einfache Volk dort stehen, das die trüben Wogen der Geschichte aus seinen Häusern auf diesen Platz gespült haben. Es ist gezwungen, für das Stück Brot, welches die schändlichen Machthaber ihm genommen, sein letztes Hab und Gut feilzubieten. Die Erinnerung aus frühen Kindertagen an diese schwärenden Zeiten, als der weiße Abszess das Blut unseres russischen Bären vergiftete, lebt noch in mir. Da stehen sie auf dem Platz, Russlands Menschen, mit Teekesseln, Bratpfannen, Blusen und Haarwaschmitteln in Händen, Flüchtlinge, Leute, deren Behausung in Flammen aufgegangen ist, Legionen von Menschen, die das Leid nach Moskau verschlagen hat, Greise, Kriegsversehrte, Veteranen und Helden der Arbeit. Der Anblick dieser Menge weckt in mir tiefen Gram. Der Himmel ist trübe und verhangen. Aus dem Orchestergraben dringt traurige Musik. Und da, auf einmal, gleich einem blassen Hoffnungsstrahl, eine kleine Szene inmitten der Bühne, die das finstere Bild erhält. Drei obdachlose, von der Welt verstoßene Kindlein, zwei Mädchen in löchrigen Kleidern und ein schmutzstarrender Knabe mit einem Plüschbären unterm Arm. Ein zaghafter Flötenton der Hoffnung wird wach. Ja, man meint ihn regelrecht erwachen zu hören, schwingt sich bebend empor. Über dem finsteren, schwärenden Platz schwebt nun ein rührendes Kinderlied.
Eine Stimme aus der Zukunft kann ich hören, die mich ruft in eine wunderbare Welt. Sie ist streng zu mir, möcht sie mich doch beschwören, dass ich heut das Feld für morgen schon bestell. Zukunft, liebe Zukunft, lass mich noch gewähren. Zukunft, liebe Zukunft, gib mir etwas Zeit. Dem klaren Quell, enteil ich schnell, dem klaren Quell, enteil ich schnell. Doch der Weg zu dir ist noch sehr weit, der Weg zu dir ist noch sehr weit.
Da rollen die Tränen von ganz allein. Bei meinem verkaterten Schädel ist das kein Wunder. Aber Fürst Zabakin in all seiner Würde muss auch schon schniefen. Er hat eine große Familie mit vielen kleinen Enkelein. Der bullige Inspektor aus der geheimen Kanzlei sitzt da wie aus Erz gegossen. Er hat Nerven aus Stahl, die halten alles aus. Der rundliche Tischvorsteher zieht die Schultern hoch, als fröstelte ihn. Anscheinend hat auch er mit den Tränen zu kämpfen. Das greift den dickfälligsten Leuten ans Herz. Großartig. Nicht nur den Stolz auf unser Land hat der Gasudar in uns geweckt, auch das Mitgefühl mit seiner schweren Vergangenheit. Wie diese drei russischen Kinderchen dastehen und ihre Hände aus dem Gestern herüberrecken, aus diesem erniedrigten, gedemütigten Land. Und ach, wir können ihnen so gar nicht helfen. Befürwortet. Als nächstes dann die Gegenwart, das pralle Leben, die Tänze der Völker, die das große Russland eint. Dargeboten vom Moiseev-Ensemble. Der leichtfüßige Tanz der Tataren und ein wilder Kosakenreigen mit blank gezogenem Säbel und eine Tambower-Leineweber-Quadrille zur Taljanka. Und der Wechseltanz der Nischegoroder Bastgerber mit ihren Rasselpfeifen. Und ein tschetschenischer Rundtanz mit reichlich Giksern und Juchzern. Und ein jakutischer Schellentanz. Und ein tschukotischer Fuchspelztanz. Und ein koryakischer Rentiertanz. Und ein kalmykischer Hammeltanz und ein jüdischer Fracktanz und ganz viele russische Tänze bis zum Abwinken, wild, verwegen, übermütig, jeder macht mit, niemand bleibt außen vor. Ein legendäres Ensemble, keine Fragen offen. Die nächsten beiden Nummern, die fliegenden Balalaikas und ein Mädchen eilt zum Stelldichein, gehören zum klassischen Repertoire. Alles daran ist abgewogen, ausgefeilt und poliert, eine einzige Augenweide. Man meint beim Zusehen, in einem Schlitten zu sitzen und eine Rodelbahn hinabzurodeln. Der Inspektor zollt Beifall. Wir auch. Die vom Gasudaren bestallten Künstler sind einfach famos. Dann folgt ein kleiner literarischer Programmpunkt. Sei gegrüßt, meine liebe Arina Radionovna. Eine schon etwas angestaubte Nummer, obendrein recht lang. Doch das Volk liebt sie. Und auch der Gasudar schätzt sie sehr. Der Abteilungsleiter äußert den halbherzigen Vorschlag, einen jüngeren Puschkin aufzubieten. Seit 10, 12 Jahren spielt immer derselbe Chapinski diese Rolle, der schon nicht mehr der Jüngste ist. Aber wir wissen, der Vorschlag wird nicht fruchten, denn Chapinski hat beim Gasudaren einen Stein im Brett. Der Spielleiter zuckt die Achseln, hebt bedauernd die Hände.
»Das steht nicht in meiner Macht, meine Herren. Bitte haben Sie Verständnis.«
»Wir haben.« Nun aber kommt die Hauptsache. Die Nummer aus aktuellem Anlass mit dem Titel »Ha! Von wegen!« Alle sind angespannt, rutschen nervös in ihren Sesseln herum. Auf der Bühne ist es finster, nur der Wind heult. Und die Dombras und Balalaikas klimpern ein bisschen. Dann kriecht der Mond hinter den Wolken hervor, legt alles in ein funzliges Licht. In der Bühnenmitte erkennen wir das Westrohr Nummer 3, das Nämliche. Dessenthalben es die letzten anderthalb Jahre so viel Tamtam gab, so viele Sorgen und Scherereien. Im Halbdunkel schimmernd zieht und windet sich das Rohr quer über die Bühne, durch russischen Wald und russisches Feld, bis es auf die Westmauer stößt und ein Absperrventil mit der Aufschrift »Geschlossen«. Dahinter geht das Rohr durch die Mauer und verliert sich in Richtung Westen. Oben auf der Mauer steht einer unserer Grenzschützer mit einer Strahlenkanone und schaut durch den Feldstecher nach drüben. Auf einmal geraten die Dombras und Balalaikas in Erregung. Die Bässe schwellen unheildrohend. Neben dem Absperrventil sieht man einen Maulwurfshügel wachsen. Sekunden später kommt ein spitzmäuliger Diversant mit schwarzer Sonnenbrille aus dem Hügel gekrochen, späht in die Runde, schnüffelt herum, hüpft hoch, kriegt den Ventilschieber zu fassen, zerrt mit aller Kraft, nimmt seine riesigen Zähne zu Hilfe. Gleich hat er es geschafft. Gleich strömt das Gas. Aber da fährt ein schneidender Blitz von der Mauer herab, schneidet den Maulwurf mitten entzwei, dass die Maulwurfsgedärme hervorquellen und der eingeschleuste Gasdieb seinen Geist aufgibt. Licht flammt auf. Drei wackere Grenzer kommen mit verwegenen Saltos und jugendhaften Pfiffen von der Mauer gesprungen. Der eine hält eine Ziehharmonika in den Händen, der zweite eine Schellentrommel, der dritte ein paar Holzlöffel. Ihre treuen, treffsicheren Kanonen haben sie über der Schulter hängen. Die tapferen Grenzer führen einen Tanz auf und singen dazu.
Auf Geheiß des Gassudaren ward der Hahn hier zugedreht. Checken wollten die Barbaren, ob was anzuzapfen geht. Hat man kein Aug auf die Diebe, wachsen flugs aus Rohr und Tank. Viele kleine Seitentriebe, gern friert auch kein Cyberpunk. Doch wir zeigen es den Fexen, bei Schmarotzern sehen wir rot. Hat sich was Europa, Echsenklappe zu und Affe tot. Hat's der Maulwurf noch nicht über, kriegt er es von uns gesteckt. Gasen wir ihm einen rüber, dass der Westen dran verreckt. Gasen wir ihm einen rüber, dass der Westen dran verreckt.
Bei diesen Worten hebelt einer der Grenzsoldaten das Ventil auf. Die beiden anderen springen herzu, halten ihre Hinterteile an den Rohrstutzen und furzen. Mit düsterem Fauchen fährt der Jungmännerfurz durch das Rohr, durch die Mauer. Prompt hebt drüben ein großes Heulen und Wehklagen an. Der Schlussakkord erklingt, die drei springen behende auf das Rohr hinauf und schwenken triumphierend ihre Kanonen. Vorhang. Die hohen Herren im Publikum erwachen aus ihrer Andacht. Sie blicken zu Fürst Zabakin hinüber. Der zwirbelt seinen Schnurrbart und denkt nach.
Nun denn, meine Herren, spricht er sodann. Ihre Meinung? Tischvorsteher.
Ich sehe ein deutliches Element von Schweinigelei. Ansonsten ist die Sache aktuell und pfiffert sie auch.
Aufsichtsführender.
Erstens gefällt mir nicht, dass der feindliche Kundschafter getötet wird und nicht bei lebendigem Leibe ergriffen. Ja, und zweitens frage ich mich, wieso es nur drei Grenzer sind. Eine Wache besteht aus 12 Mann, soviel ich weiß. Also da sollten auch 12 Mann auf der Bühne erscheinen, denke ich. Dann fiele der Furz gleich viel kräftiger aus, nicht wahr?
Ich? Was die Truppenstärke betrifft, so schließe ich mich meinem Vorredner an. Die Nummer hat ihren Sinn. Sie zielt auf einen aktuellen Anlass. Aber ein Element von Schweinigelei ist dabei, und das, obwohl unser Gassudar bekanntlich ein Verfechter von Reinheit und Keuschheit auf der Bühne ist. Fürst Zabakin schweigt und nickt. Dann spricht er.
Sagen Sie, meine Herren, der Schwefelwasserstoff, den unsere vortrefflichen Krieger da furzen, der ist doch brennbar, oder nicht?
Jawohl. Bestätigt der Aufsichtsführende.
Wenn es so ist, dann frage ich mich, fährt der Fürst immer noch seinen Bart zwirbelnd fort, warum Europa unsere Fürze überhaupt zu fürchten hat.
Oho, so gehört es sich für einen aus dem engsten Kreis. Er stößt sogleich zum Kern der Sache vor. Mit einem russischen Furz lassen sich europäische Städte beheizen. Wir kommen ins Nachdenken. Und ich hadere mit meinem Verstand, nicht auf das Nächstliegende gekommen zu sein. Andererseits habe ich ja nur Geisteswissenschaften studiert. Der Spielleiter ist blass geworden. Er hüstelt nervös.
Das ist in der Tat nicht ganz stimmig, gibt der Aufsichtsführende zu und kratzt sich am Kinn.
Ja, da hinkt die Vorlage ganz gewaltig.
ereifert sich der Tischvorsteher und hebt den dicken Zeigefinger.
Wer hat das geschrieben?
Ein hagerer Mann in Tolstoi-Bluse taucht aus der Tiefe des Zuschauerraums hervor.
Wie können Sie sich so eine Blöße geben, sagen Sie mal? Das Thema Gas ist doch nun wirklich nicht neu,
geht der Tischvorsteher ihn an.
Ich bedauere sehr, ich bringe das in Ordnung.
Tu das, mein Bester, sagt der Fürst und gähnt.
Aber denk dran, übermorgen ist Generalprobe, nicht? Das
versetzt der Aufsichtsführende streng.
Das kriegen wir hin, keine Bange.
Und noch eins, fügt der Fürst an. Da, wo ihr den Maulwurf mit dem Strahl massakriert und die Gedärme rausquellen, das ist ein bisschen zu viel des Guten.
Wie meinen, euer Erlaucht?
Die ganzen Därme, zu viel Naturalismus ist nicht gut, ein bisschen weniger Gekröse, wenn ich bitten darf, mein Lieber.
Zu Befehl wird alles korrigiert.
Und was ist mit der Schweinigelei? Frage ich nach.
Mich trifft ein kalter Seitenblick des Fürsten. Davon kann keine Rede sein, Herr Pritschnik. Das ist der gesunde Humor unserer Armee, der den Strelitzen hilft, ihren harten Dienst an den entlegensten Grenzen der Heimat zu schultern.
Eine lakonische Feststellung. An ihr gibt es nichts zu deuteln. Der Fürst ist ein kluger Mann. Und was den Seitenblick angeht, er mag uns, Apritschniki, nicht leiden, das ist es. Was man ja verstehen kann, wir treten dem engsten Kreis beständig auf die Fersen, atmen ihm ins Genick.
Was haben wir noch?
Fragt der Fürst und zieht eine Nagelfeile hervor.
Die Arie des Iwan Susanin.
Die kann man sich schenken. Ich stehe auf, verbeuge mich und gehe zum Ausgang. Plötzlich fasst mich jemand im Dunkeln beim Arm.
Herr Pritschnik, ich flehe Sie an.
Eine Frauenstimme. Wer bist du?
Hört mich an, ich bitte euch.
Wispert es inbrünstig und stotternd.
Ich bin die Frau des verhafteten Sekretärs Karetzki.
Bojaren Vettel, verzieh dich.
Ich flehe euch an, ich flehe euch an.
Sie fällt vor mir auf die Knie, packt mich beim Stiefel. Fort mit dir! Ich stoße ihr den Stiefel vor die Brust. Sie stürzt zu Boden. Im nächsten Moment greifen von hinten schon wieder irgendwelche heißen Frauenhände nach mir. Es flüstert:
Andrei Danilowitsch, wir bitten Sie sehr.
Ich zücke den Dolch. Weichet, ihr Huren! Die mageren Hände zucken zurück.
Andrei Danilowitsch, ich bin keine Hure. Ich bin Uljana Kaslova.
Oho, die prima Ballerina vom Bolschoi-Theater. Eine Favoritin des Gasodaren. Von allen Odils und Giselles die Beste. Ich habe sie in der Dunkelheit nicht erkannt. Schaue genauer hin. Tatsächlich, sie ist es. Das Bojarenluder liegt derweil bäuchlings flach. Ich stecke den Dolch weg. Meine Dame, womit kann ich dienen? Die Kaslova tritt an mich heran. Wie immer bei Ballerinen wirkt ihr Gesicht aus der Nähe weniger ansehnlich als auf der Bühne. Und sie ist ganz klein.
Andrei Danilowitsch,
flüstert sie, aus den Augenwinkeln hinüberschielend zur im Halbdunkel liegenden Bühne, wo Iwan Susanin im Schafspelz und mit Hirtenstock betulich seine Arie schmettert.
Ich ersuche euch um Fürsprache, flehe euch an, bei allen Heiligen, bitte von Herzen. Klavdia Lwowna ist die Patin meiner Kinder, meine beste und teuerste Freundin, ein reiner, aufrichtiger, gottesfürchtiger Mensch. Wir haben gemeinsam die Schule für Waisenkinder errichtet, eine Fürsorgeanstalt, ein hübsches, großzügiges Haus, wo die Waisenkinder etwas lernen können. Ich flehe euch an, inständig, wir alle. Klavdia Lwowna soll übermorgen in die Verbannung verschickt werden. Es bleibt nur noch ein Tag. Ich bitte euch als Christenmenschen, als Mann, als Freund des Theaters, als Mensch von Kultur. Andrei Danilowitsch, wir werden euch auf ewig in Dankbarkeit verbunden, schlössen euch ein in unser tägliches Gebet, euch und eure Familie.
Ich habe keine Familie, falle ich ihr ins Wort. Sie verstummt, schaut mich an mit großen, feuchten Augen.
Meine Zeit ist gekommen,
singt Susanin und schlägt ein Kreuz. Die Bojarenwitwe sielt sich auf dem Boden herum. Wieso kommen Sie als Favoritin der Gasudaren-Familie zu mir?
Der Gasudar ist auf den Ex-Vorsitzenden und alle seine Mitstreiter sehr schlecht zu sprechen. Eine Begnadigung kommt für ihn nicht in Frage. Sekretär Karetzki hat diesen leidigen Brief an die Franzosen doch eigenhändig verfasst. Der Name Karetzki ist für den Gasudaren ein rotes Tuch.
Erst recht frage ich Sie, was ich da ausrichten soll.
Andrei Danilowitsch, die Apritschnina kann Wunder vollbringen.
Die Aprichnina steht in Schuld und Sühne für unseren Gasudaren ein, meine Dame.
Ihr zählt zu denen, die in diesem mächtigen Orden das Sagen haben.
Verehrteste, die Aprichnina ist eine Bruderschaft und kein Orden.
Andrei Danilowitsch, ich bitte euch, erbarmt euch einer unglücklichen Frau. Unter euren Männerfäden haben wir Frauen am meisten zu leiden. Dabei hängt von uns doch alles Leben auf Erden ab.
Ihre Stimme bebt. Die Bojarin am Boden schluchzt leise. Der Tischvorsteher äugt schon herüber zu uns. Was soll's? Dass unser eins um Fürsprache gebeten wird, kommt beinahe täglich vor. Doch dieser Karetzki, Ex-Vorsitzender der Gesellschaftskammer und seine ganze Bande, doppelzüngige Nattern allesamt, mit denen will man lieber nichts zu tun haben. Sagen Sie ihr, sie soll verschwinden, befehle ich. Die Ballerina beugt sich über die Liegende.
Klavdia Lwowna, mein Liebes.
Schluchzend verschwindet die Karetzkaja im Dunkeln. Gehen wir ans Tageslicht, sage ich und begebe mich zur Tür mit dem Leuchtschild Ausgang. Die Kaslova kommt mir nachgeeilt. Wortlos verlassen wir das Gebäude durch die Dienstpforte.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.